In der heutigen Folge erfährst du, was die Essstörung AFIT bedeutet und in welchem Zusammenhang sie mit Darmbeschwerden steht oder stehen kann.
So schön, dass du da bist. Unbeschwert ernährt ist dein Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du frei bist von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du dein Essen wieder sorgenlos und gedankenfrei genießen kannst. Du erfährst, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst und lernst, deine Körpersignale einzuschätzen, um dein inneres Gleichgewicht und Wohlbefinden zu finden. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du diese Folge heute hörst.
Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir die Podcast-Folge anhörst, wo es um eine etwas fachlichere Folge wieder geht, wie die letzten beiden Folgen. Es geht um eine Essstörung, AFIT und der Zusammenhang mit Darmbeschwerden und auch dem Reizdarmsyndrom. Und bevor wir in die Folge reinstarten und du dich ein bisschen inspirieren lassen, aber vielleicht auch aufklären lassen kannst, denn die Diagnose ist noch nicht so weit verbreitet oder bekannt, wird aber in Fachkreisen immer mehr diskutiert und auch auf Fortbildungen, wo ich jetzt auch erst wieder war. Wir haben ja regelmäßige Fortbildungen als Ernährungsfachkräfte, mehrere im Jahr, damit wir unsere Zertifizierung behalten. Geht es immer wieder darum und auch in der letzten und die neuesten Erkenntnisse möchte ich heute mit dir teilen. Genau, aber bevor das geschieht, wollte ich dir noch den Hinweis geben, dass wenn du die Folge am Veröffentlichungsdatum hörst, das ist der 19.12.23, dann kannst du dich noch super gern anmelden fürs Rauhnächte-Seminar. Wir starten am 20.12. mit der Einführungszeremonie und du kannst aber auch ab 21.12., wenn du die Aufzeichnung schauen magst, weil du am 20. nicht dabei sein kannst, mit der Wintersonnenwende reinstarten und dann ab dem 25., beziehungsweise ich fange immer schon an Heiligabend an, ab dem 24.12. am Abend dann in die Nacht hinein, auf den 25. beginnt dann die erste Rauhnacht. Und da ab da wirst du dann versorgt mit täglichen Inspirationen, mit Audiodateien, mit einem E-Book, wo du ganz viel erfährst über das Räuchern, aber auch über die Energie, die herrscht zu dieser magischen Zeit. Es geht viel ums Manifestieren, wie du dich gut ausrichten kannst fürs neue Jahr und genau, auch ums Wünsche aufschreiben und wie wir uns die am besten eben in Erfüllung bringen können im neuen Jahr. Ich liebe ja die Rauhnächte, wenn du schon länger hier dabei bist, dann weißt du das bestimmt und ich freue mich, dass jetzt dieses Jahr auch schon wieder so viele Menschen mit dabei sind. Wir haben jetzt aktuell über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind und ja, das wird wieder eine schöne Gruppe sein und ich danke allen, die dabei sind und freue mich, wenn du auch noch dabei sein magst. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und auch natürlich hier im Podcast gibt es schon einige Folgen zu dem Thema oder zu den Rauhnächten, falls du jetzt noch nie was davon gehört hast. Also aber auch für dich, für deine Gesundheit, für deine spirituelle oder für deinen spirituellen Weg benutzen magst, dann gib einfach gerne mal ins Suchfeld bei der Website Rauhnächte ein und dann kommen alle Folgen zu dem Thema. Es gibt ja die Rauhnächte, glaube ich, schon 4 Jahre bei Lenatura. Ich habe es davor schon ein paar Jahre für mich alleine zelebriert und dann, ich glaube, seit 4 Jahren müsste es schon sein, gemeinsam mit wundervollen Menschen, genau. Ja, jetzt um AFIT dreht es sich. Was heißt es überhaupt? Also es bedeutet, es ist eine Diagnose aus dem DSM-5, dem diagnostischen Manual aus Amerika. Also in der ICD-10 finden wir es noch nicht. Und ich glaube auch die ICD-11, die sie dann bald dann abgelöst, die ICD-10 ablöst, glaube ich auch noch nicht. Allerdings haben wir gerade im Bereich Ernährungspsychologie und auch Essstörungen immer wieder auch das DSM-5 mit hinzugezogen, beispielsweise auch bei Diagnosestellungen oder auch eben bei dem Durchblicken der ganzen dysfunktionalen Essmuster. Und AFIT steht für Avoidant oder Restrictive Food Intake Disorder, zu Deutsch vermeidende oder restriktive Nahrungsaufnahme, und Disorder steht einfach für Störung. Und dabei handelt es sich um eine psychische Störung im Bereich der Essstörungen, die aber im Gegensatz zu anderen Essstörungen wie jetzt Anorexia oder Bulimie nicht den Fokus darauf hat, ein bestimmtes Körpergewicht oder eine Körperform zu haben. Stattdessen geht es um eine extrem selektive Ernährungsauswahl, um selektive Essgewohnheiten und ein sehr eingeschränktes Nahrungsmittelspektrum. Wenn ich mir beispielsweise durch Beschwerden auch sehr, sehr eingeschränkt nur noch ernähren kann und vielleicht sogar Angst habe, dann davor wieder Lebensmittel hinzuzuführen. Charakteristika von dieser Störung könnten sein, eben diese eingeschränkte Ernährung, dass Betroffene oft eine sehr begrenzte Auswahl an Lebensmitteln zu sich nehmen und die Auswahl auch durch Textur, Geruch, Geschmack oder Aussehen vom Lebensmittel beeinflusst sein kann. Man hat dadurch dann eben auch eine mangelnde Nahrungsmittelvielfalt. Das heißt, viele Menschen meiden dann oft ganze Lebensmittelgruppen, was potenziell auch zu einem Nährstoffdefizit führen kann. Und man vermeidet oft auch neue Lebensmittel, weil man Schwierigkeiten hat, was Neues auszuprobieren. Es kann so sozialen Einschränkungen führen und ja, Mahlzeiten mit Familie, Freunde und so weiter kann schwierig werden oder schwierig sein. Und vielleicht, wenn du eine Unverträglichkeit hast, dann erkennst du jetzt schon einige Punkte wieder, die auch aufkommen, wenn man eben häufig Beschwerden hat durch Lebensmittel, wenn man eine lange Historie vielleicht auch in dem Bereich hat. Und der wichtige Punkt ist eben auch, dass es keine Körperform oder Gewichtsobsession gibt, also sozusagen wie bei der Anorexia oder bei der Bulimie, dass es nicht um Körperschemata-Störung geht und dass auch keine Angst vor Gewichtszunahme besteht, aber dass meistens schon mit AFID, also mit der selektiven Auswahl, ein Gewichtsverlust einhergegangen ist. Und genau, aber eigentlich sind die Probleme bei AFID eher mit der Nahrungsaufnahme selbst verbunden. Und was auch ein Kriterium oder eine Folge ist, sind dann eben psychosoziale Beeinträchtigungen, hatte ich schon genannt, dass man sich persönlich, aber auch auf sozialer Ebene ein Stück weit zurücknimmt. Betroffene haben sehr viel Stress und bekommen vielleicht auch interpersonellen Stress, also mit Freunden, Familie und so weiter, weil es eben sehr, sehr im Fokus auch steht und sich super viel darum dreht. Es ist eine ernstzunehmende Diagnose auch. Und ich gucke jetzt gerade nochmal die Diagnosekriterien wirklich an, auch aus dem DSM-5. Falls du dich irgendwie auch erkennst, dann kannst du auf jeden Fall auch den Arzt darauf ansprechen. Also es ist wirklich auch im DSM-5 aufgeschrieben sozusagen, die Kriterien ganz klar gemacht, wann man denn so eine Diagnose bekommen kann. Und genau, da ist es, ich gucke es gerade nur noch mal schnell drüber. Genau, die Essstörung beeinträchtigt psychosoziale Funktionen. Die Essstörung ist nicht auf fehlende Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln oder auf kulturelle akzeptierte Praktiken zurückzuführen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, mit anderen Worten, ist die eingeschränkte Ernährung nicht auf externe Faktoren wie Armut oder kulturelle Diäteinschränkungen zum Beispiel zurückzuführen. Das wäre ein Ausschlusskriterium. Genau, und dass die Essstörung auch nicht durch eine andere psychische Erkrankung erklärt werden kann, wie zum Beispiel Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa, das ist auch ein Kriterium. Genau, und es ist wichtig, dass man das dann auch behandelt, dass es ganz wichtig ist, dass man in die Therapie geht, denn man kann auf jeden Fall was tun, um ja, mit AFID umgehen zu können. Und ich nenne jetzt einmal so einen Kreislauf, warum mir das häufig begegnet und warum auch viele Klienten bei mir therapeutisch so begleitet werden, dass wir dann eben nicht nur die Beschwerden anschauen und der Fokus auf der Ernährung liegt und auf der Unverträglichkeit, sondern auch immer geguckt wird, weil die Angst meiner Arbeitserfahrung nach kommen die irgendwo ein Stück weit immer mit einher. Denn wir haben Bauchbeschwerden, wir haben Angst vor weiteren Bauchbeschwerden, wir verdächtigen gewisse Nahrungsmittel, dass sie gegebenenfalls dafür verantwortlich sind, diese Bauchbeschwerden ausgelöst haben, was ja sehr naheliegend ist. Dann lassen wir gewisse Nahrungsmittel weg. Wir haben eine erhöhte Wachsamkeit, auch vielleicht eine gesteigerte Erwartung, wenn ich jetzt was esse, was passiert dann? Wir haben dann wieder, oder vielleicht sogar, obwohl ich so extrem geschaut habe, wieder Bauchbeschwerden, lasse nochmal weitere Nahrungsmittel weg oder bin noch strikter in der Auswahl der Ernährung und dann steigt wieder die Erwartungshaltung, die erhöhte Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, die Sorgen darum, was natürlich dir vorstellen kannst, erhöhte Wachsamkeit, alles gesteigert, mehr angespannt, vielleicht auch mehr Ängste, natürlich auch wieder Bauchbeschwerden auslöst, unabhängig von der Ernährung, manchmal nur von der Angst und man blickt dann da auch gar nicht mehr durch. Also das ist so mein fast tägliches Arbeiten mit Klienten, die so in diesem Kreislauf ein Stück weit drinstecken. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man Bauchbeschwerden hat, dass man auf jeden Fall immer eine Essstörung hat oder umgekehrt, aber es gibt Nachweise oder auch Hinweise und Studien dazu, dass wohl 23% der Personen mit Verdauungsbeschwerden, die da in so einer groß angelegten Studie, ich glaube, es war die Michigan-Universität, geschaut worden sind, dass 23% auch ein gestörtes Essverhalten aufgewiesen haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann, also bei mir war es in der Vergangenheit bestimmt auch so, dass hat ja so sehr mein Essverhalten auch eingeschränkt, dass es auf jeden Fall irgendwo gestört war, auch wenn es vielleicht noch kein diagnostisches keine diagnostischen Kriterien entsprochen hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da hinschauen, wenn wir sehr selektiv, sehr restriktiv essen aufgrund von Beschwerden, dass das Essverhalten ja nicht mehr normal läuft, sondern irgendwo gestört ist. Und genau, da blicke ich auf jeden Fall auch mit den Klienten dann drauf. Vielleicht auch mal auf die Diagnosekriterien. Es gibt so einen Erfassungsbogen auch, wo man diese Essstörung AFIT anschauen kann und auch wirklich gucken kann, sind es die Kriterien? Ich stelle da keine Diagnosen. Das dürfte ich zwar in der Heilpraktikerpraxis, aber nicht, wenn ich Ernährungstherapie mache. Und das mache ich auch nicht, aber es gibt dann halt vielleicht den einen oder anderen Fall mal, wo es wichtig ist, dass man auch noch zusätzlich in eine psychiatrische Behandlung geht beispielsweise. Und was ich immer mache, ist bei der Ernährungsanamnese oder beim Assessment auch so eine Verdachtsliste oder welche Ernährung oder welche Lebensmittel habe ich denn im Verdacht, die Beschwerden auslösen. Und genau, da kommen dann manchmal ganz, ganz lange Listen raus von Weizen, Zucker, Fructose, Blumenkohl, Wein, roher Knoblauch. Also da stehen manchmal ganz viele Dinge drauf, Balsamico-Essig, Süßigkeiten, Fertiggerichte, also die wirklich auch Beschwerden auslösen. Und dann ist es wichtig zu schauen, die können ja Beschwerden auslösen, aber machen diese Nahrungsmittel auch eine Veränderung in der Zufuhr, also reduziere ich, vermeide ich, wie oft, täglich, fast täglich, regelmäßig, hin und wieder, genau, sehr selten oder habe ich früher immer gegessen, lasse ich jetzt auf jeden Fall immer weg, weil ich merke, das tut mir nicht mehr gut und aus welchem Grund, weil ich die vielleicht nicht gerne esse, weil ich sie nicht vertrage oder genau, was ist der Grund, Diät oder Konsistenz und so weiter, warum ich die weglasse. Und manchmal ist es dann auch wichtig, wenn man da zu sehr drin ist, dass man das wirklich nochmal detaillierter macht und aufschreibt. Ich hatte schon Klienten, die haben dann aufgeschrieben, okay, das lasse ich weg wegen der Migräne, das lasse ich weg, weil dann mein Magen wieder Probleme macht, das lasse ich weg, weil ich dann schlechter schlafe, das kann ich nicht essen, weil ich dann weniger Energie habe und so weiter und so fort. Und da ein Stück weit in die Diagnostik zu gehen und sich das dann auch anzuschauen und die Diagnose, also auch einfach die Psychoedukation dazu, wie du es jetzt hier im Podcast hörst, dazu zu kennen, ist einfach ganz wichtig, dass man weiß, dass es sowas gibt und dass nicht nur auf physiologischer Ebene die Ernährung Beschwerden auslösen kann, sondern dass es dann eben vergesellschaftet ist mit der psychischen Beeinträchtigung, die man hat, die man sich auch nicht... Das ist nicht schlimmer, nicht besser, nicht schlechter, aber diese Wechselwirkung, da sollte man sich bewusst werden. Und wie gesagt, meiner Erfahrung nach besteht die eigentlich fast immer, egal ob ich jetzt eine festgeschriebene Diagnose wie AFIT habe oder eine andere Essstörung oder eben nicht. Und deshalb schauen wir da eigentlich immer gemeinsam hin in der Therapie. Und genau, wichtig ist aber eben zu sagen, und gerade bei Reizdarmsyndrom, das habe ich das zu Beginn gesagt, ist es eben ganz häufig so, weil es eine funktionelle Störung ist, wo wir so viele unterschiedliche Triggerfaktoren haben bei so vielen unterschiedlichen Menschen, dass da es häufig passieren kann oder mir schon oft begegnet ist, dass man dann, gerade wenn man vielleicht auch FODMAP sich dann noch näher beschäftigt, dass man da dann reinrutschen kann, von wegen, das vertrage ich nicht und so weiter. Und dann wieder raus zu zoomen, ist da oft ganz wichtig. Und es kann natürlich sein, dass man einfach nur aufgrund vom Reizdarmsyndrom und bestimmten Lebensmittelbeschwerden hat. Es kann aber eben genauso sein, dass es aufgrund von AFIT zum Beispiel kommt oder eine Kombination daraus ist. Und warum ist es wichtig für mich in der Therapie zu wissen, dass ich dann natürlich, wenn sowas aufkommt und jemand so sehr restriktiv ist und deshalb vielleicht auch der Darm gar nicht so richtig aufgebaut werden konnte die letzten Jahre oder deshalb auch nicht gut aufgestellt ist aufgrund der Restriktion, dass man dann zum Beispiel jetzt dann auch keine weitere Low-FODMAP-Diät empfiehlt, obwohl die bei Reizdarm angedacht ist. Das ist bei Essstörungen auf keinen Fall sinnvoll, dann da noch mehr reinzugehen und noch mehr in die Restriktion. Genau, und das ist vielleicht noch spannend, dass wir vielleicht einfach so ein bisschen aus einen Einblick noch aus der Therapie. Es ist absolut nicht einfach und auch Unverträglichkeiten vielleicht dann auch erstmal noch rauszufinden, ist nicht einfach. Wichtig ist mir immer, dass wir alles, was in der Therapie besprochen wird und wo man auch vielleicht die Vermutung hat, auch wenn es einem selbst schon komisch vorkommt, dass man auf so viele Lebensmittel reagiert, dass das alles ernst genommen wird. Ernst genommen, aber man guckt sich die eigene Bewertung und die Interpretation, also der Stellenwert der Ernährung auch an. und versucht es wieder glatt zu ziehen, weil die Ernährung nimmt dann, weil wir das tagtäglich machen und weil wir der oft viel Kraft auch zusprechen, was sie ja irgendwo auch hat, aber die nimmt dann meistens so einen großen Raum ein und Dinge wie jetzt die eigene Stressresilienz, weil es nicht so greifbar ist zum Beispiel, das wird dann nicht mehr so beachtet und da ist es ganz wichtig eben, die eigene Bewertung und Interpretation auch nochmal anzuschauen, dass ich auch etwas nicht überbewerte und auch Beschwerden nicht überbewerte. Vielleicht ist auch das Darmgrummeln ein ganz normales Körperphänomen und gar keine Beschwerde an sich. Und wenn wir dann ein Beschwerdeprotokoll führen oder auch ein Ernährungsprotokoll mit Beschwerden, dann ist es da ganz wichtig, das auch ein Stück weit objektiv anzuschauen und so ein bisschen rauszuzoomen. Dinge, die ich dann auch gerne mitgebe oder die sich in der Therapie gut herausarbeiten lassen, ist, wenn jemand sagt, das vertrage ich nicht, dass man vielleicht auch eher darauf kommt, okay, das vertrage ich nicht so gut oder an diesem Tag habe ich es nicht gut vertragen. Was war denn noch los? Kann es wirklich nur an dem Lebensmittel gelegen haben oder könnten es auch noch andere Faktoren sein, warum ich es jetzt gerade nicht vertragen habe? Ist es vielleicht die Menge auch gewesen, dass ich das in dieser Menge nicht vertragen habe? Klassisches Beispiel Pilzsoße, hoher FODMAP-Gehalt. Wenn ich da noch andere Gemüse mit reintue und nur ein paar wenige Pilze, kann ich das vielleicht gut vertragen. Wenn ich das aber mit 500 Gramm Pilzen mache und esse, dann macht mir das Beschwerden. Also wie ist die Menge einzuschätzen? Und gerade wenn man selektiv isst, ist man oft von bestimmten Lebensmitteln, die man irgendwo als gesund für sich einstuft oder auf der grünen Liste hat, auf der Ich darf Liste, dann isst man da häufig viel zu viel davon. Das passiert auch oft bei Orthorexie oder auch in, wie gesagt, wenn man sich gesund ernähren will und dann aber so Cravings hat oder wenn es Protein fehlt oder dann nimmt man super viel Nussmus und der Körper leitet einen dann so ein bisschen, okay, ich brauche was, aber ich erlaube mir gewisse Dinge nicht, dann muss ich irgendwie mehr von dem anderen essen und dann kommen auch schneller Beschwerden zustande. Genau, also die Menge anzuschauen ist wichtig und genau, dass man vielleicht auch statt, da vertrage ich ja oder nein, eher, das vertrage ich mehr oder weniger oder seltener oder öfter. Zum Beispiel, wenn ich ab und zu mit meinem Mann ins Restaurant gehe, vertrage ich ganz normale Nudeln oder das leckere Brot, das der Italiener da immer hat. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Gluten essen würde, würde es mir nicht mehr so gut gehen. Und manche Klienten probieren es dann auch mutig aus und werden bestätigt und schaffen es danach dann auch, diese Lockerheit wieder mehr zu integrieren. Genau. Ja, meine Hauptaufgabe ist es dann immer, das Ganze eben zu begleiten, mitzugestalten und auch bei Ängsten immer wieder ermutigen, dass man mutig ist, auch wieder Lebensmittel auszuprobieren. Das ist gerade bei Restriktionen und bei Nahrungsmittelkarenzen sehr, sehr wichtig, dass man natürlich aber nicht übermütig ist, dass man das wirklich bedacht, nicht so pubertär, so es geht gar nichts oder alles oder so schwarz-weiß, sondern dass man da so ein bisschen seine Balance findet. Und bei manchen ist es auch wichtig, wenn es sehr zwanghaft ist oder suchtartiges Essen, natürlich auch, dass dann nochmal psychiatrische, psychologische Behandlung nötig ist. Zusätzlich bei starken Ängsten zum Beispiel oder auch bei Phobien gegenüber gewissen Nahrungsmitteln. Wenn es sehr tief steckt, ist es wichtig, andere Therapieansätze noch zu nehmen, jetzt wie nur die reine kognitive Verhaltenstherapie oder die Ernährungspsychologie anzuwenden. Ich liebe ja EMDR. Es hat da auch schon oft gut funktioniert. Und ansonsten ist es aber auch oft mit Hypnose, Stressabbau, gewisse Körperarbeit auch gut getan. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man für den Weg offen ist, es gibt auch ja, fürs Reizdarmsyndrom sowieso, aber auch für solche gestörte Essverhaltensmuster dann auch die Möglichkeit, mit Antidepressiva zu arbeiten, wenn man dann in psychiatrischer Behandlung zum Beispiel ist. Ja, das war so ein bisschen Psychoedukation zu dem Thema Essstörung und wie schnell man da gegebenenfalls, also ich will jetzt auch keine, hier auch wieder keine Angst verbreiten, aber es ist wichtig, dass man dann hinschaut, dass man sich vielleicht selbst auch eingesteht, dass man irgendwo ein gestörtes Essverhalten bekommen hat durch seine Unverträglichkeiten, durch seine Beschwerden und sich aber da nicht in eine Ecke abstempeln lässt, von wegen, ich habe jetzt eine Essstörung oder ein dysfunktionales Essverhalten und muss nur noch daran arbeiten, sondern dass man eben, ja, deshalb arbeite ich das so gerne so ganzheitlich, dass man sich das eben alles miteinander anschaut. Und meiner Erfahrung nach ist es eben nie das eine oder das andere, sondern es ist eben der Erfolg, wenn man sich beides und dem allem sich gewahr wird und sich bewusst macht und an allen Seilen so ein Stück weit zieht, dass da dann ganz viel Kraft drin steckt für den eigenen Heilungsweg. Ja, ich hoffe, das hat dich bestärkt irgendwo, falls du davon betroffen bist, falls du dich angesprochen fühlst, such dir auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe. Und ja, sei ganz offen einfach auch für den Weg und vielleicht auch für dieses neue Krankheitsbild, was du jetzt gehört hast, offen in dem Sinne, dass man genau es nicht irgendwie wegschiebt, verurteilt oder Sorge hat, man hatte, sondern dass man einfach vielleicht ja genau sich dahingehend nochmal beraten lässt oder psychoedukativ Dinge tut, wie jetzt hier die Podcast-Folge dazu zu hören, kann ja dann schon helfen ein Stück weit. Und ja, es gibt Hilfe, es gibt auch bei Linatura noch ein paar letzte Plätze im Januar. Danach gehe ich ja nochmal in Elternzeit. Also im Januar starten eben die letzten Plätze, weil wir eine gewisse Therapiedauer auch brauchen natürlich. Und 3 Monate sind da oft wichtig und nötig, auch mal mit einem Puffer, falls jemand krank ist oder falls die Klientin oder der Klient krank ist. Deshalb kann man im Januar starten. Das sind die letzten Termine und danach, genau, gehe ich Anfang April, gehe ich nochmal in Elternzeit und danach wird erstmal nochmal ein Jahr Pause sein, wo ich natürlich auch für Klienten, die mal bei mir waren, immer wieder mal auch mit E-Mails Rat und Tat stehe, aber keine Live-Termine machen werde und kann. Genau, aber ansonsten freue ich mich, falls du da noch Unterstützung suchst, da melde ich noch. Ich glaube, ich habe noch 2 oder 3 Plätze. Ja, sei da gerne, falls du dich angesprochen fühlst, einfach per Mail und dann gucken wir, dann kann ich dir den Prozess nochmal erklären, wie man auch gemeinsam schaut mit dem Vorgespräch, ob ich überhaupt unterstützen kann und ob das das Richtige für dich ist. Und dann könntest du noch starten, wenn es wichtig und sich stimmig anfühlt für dich. Genau, schön, dass du dabei warst und vielleicht bist du auch beim Rauhnächte-Seminar dabei und dann freue ich mich, wenn wir in irgendeiner Art und Weise verbunden sind und bis dahin lass es dir gut gehen, hör so gut es geht auf dein Bauchgefühl und alles Liebe für dich. Deine Lena.